Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Wenn ich als Leutnant gewusst hätte, dass ich mal 13 Jahre meiner Dienstzeit in der Politik verbringe, hätte ich damals bestimmt die Uniform wieder ausgezogen und weggelaufen. Strategie beginnt erst im Wettbewerb, in der Auseinandersetzung mit anderen Strategien. Ich fand das immer faszinierend, dass jeder Abgeordnete von sich glaubte, er könne auch Kanzler. Das hat mich immer fasziniert.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute hören Sie eine Sonderfolge. Die Sonderfolge kommt daher zustande, dass wir unser wissenschaftliches Symposium wieder als RHI-Talks aufgenommen haben. Einer dieser Talks ist der Impuls von General AD Erich Fahrt. Er wird darüber sprechen, warum ist strategische Führung Kampfsport? Jetzt ist er gerade bei mir und ich freue mich, dass wir kurz noch plaudern können. Herzlich willkommen, Erich Fahrt. Erich Fahrt, warum ist strategische Führung Kampfsport? Das wollen wir natürlich jetzt nicht beantworten, aber im Kampfsport gibt es ja auch bestimmte Prozesse, die da gemacht werden. Und ich schätze mal, darauf wird so ein bisschen hinauslaufen bei Ihrem Talk.
Naja, im Kampfsport ist es so, dass in dieser Aktivität auch ein Stück weit Ruhe ist. Das ist so ähnlich wie also diese Aussage im Zentrum des Orkans ist es immer am ruhigsten. Nicht? Und zum Kämpfen gehört auch innere Ruhe, Ausgeglichenheit, Stabilität, Ausbalanciertheit, damit man auch in der Aktion gut ist. Und insofern ist das eine Wechselwirkung. Und das hat man natürlich in der strategischen Führung irgendwo auch. Also man muss in diesem Chaos der Auseinandersetzung, auch in der Politik, im Militär, im Krieg oder wie auch immer, zu dieser Ruhe finden und aus dieser Ruhe diese Kraft und Energie schöpfen für richtige, klare Entscheidungen.
Gerade ist jetzt das Buch von Angela Merkel erschienen. Sie haben die Ex-Bundeskanzlerin im Bundeskanzleramt auch beratend unterstützt. Was ist denn Ihre Methode, um Stress abzubauen?
Also ich kann Stress nur durch Bewegung abbauen und finde auch in der Bewegung zur Ruhe. Das klingt ein bisschen widersprüchlich, aber das ist für mich so. Also ich kann nicht sitzend, Pfeife rauchend vor dem Fernseher mich sammeln, sondern brauche dazu Bewegung, körperliche Bewegung und finde dann auch Ruhe und Stabilität darin.
Also jetzt haben wir schon einen Glanz bekommen, wo es hingehen wird. Und jetzt muss ich Sie eigentlich gar nicht mehr fragen, wer es trotzdem tun, was Sie bevorzugen, Musik oder Stille?
Ja, definitiv Stille. Ja, das ziehe ich jeder Musik vor. Vor allen Dingen, weil Musik ja permanent ist, überall ist, in verschiedensten Stilarten. Und das ist für mich schon fast Lärmbelästigung. Also Stille, Ruhe ziehe ich in jedem Fall vor.
Gehen Sie lieber in ein Café oder in die Bibliothek?
Ach, ich würde sagen, in beides gehe ich gerne.
Sind Sie ein Frühaufsteher oder ein Nachtschwärmer?
Ach, tendenziell früher, Nachtschwärmer weniger. Kann sein, wenn es sein muss oder wenn es sich ergibt, aber nicht unbedingt per se. Ich suche eigentlich immer auch relativ viel Schlaf.
Viel Schlaf? Aber so zu Bundeswehrzeiten und so, was heißt denn da früh aufstehen?
Naja, das war schon erheblich früh, je nachdem. Und ich denke auch manchmal an meine Zeit, gerade als junger Soldat, als junger Offizier zurück, wenn ich früh morgens, weiß ich nicht, um 4 Uhr irgendwo hin muss, dann kommen immer diese Erinnerungen. Das ist so eine ähnliche Stimmung, wenn man dann losfährt oder losgeht. Das ist so eine Art Flashback in diese Zeit, zu diesen abenteuerlichen Zeiten.
Und wenn Sie in München auf die Wiesen gehen, falls Sie es tun, Achterbahn oder Riesenrad, was sind Sie für ein Typ?
Also gar nicht. Ich gehe gerne zur Wiesen, auch mehrfach im Jahr und feiere dann aber ordentlich. Und mit meiner Frau, mit meinen Freunden, mit Familie auch. Aber auf diese Karussells gehe ich gar nicht.
Gar nicht. Also lieber die Maß und das Hebel als Achterbahn und Riesenrad. Okay. Wenn das jetzt so alles nach Plan laufen würde, dass Sie Ihre Ruhe haben, Ihre Stille haben in der Bewegung, Sie selber, es muss jetzt auch noch verraten sein, bitte, welchen Gurt tragen Sie?
Ach, ich mache seit Jahrzehnten Karate und habe jetzt den dritten Dan, also diesen dritten Schwarzgurt Grad, also den dritten Meistergrad, aber fühle mich immer noch als Schüler, weil das ist ein lebenslanger Prozess. Das ist auch das Schöne an Karate.
Und wenn Sie jetzt auf diese Gürtel blicken und sich jetzt trotzdem noch wünschen, wenn es irgendwas gäbe, eine Superkraft, die ich haben könnte, welche würden Sie sich wünschen?
Ich weiß nicht, ich habe schon vieles erlebt. Ich war Freifallspringer, also Kampfsport habe ich immer gemacht. Also der Beruf war auch sehr fordernd, sehr erlebnisreich, stellenweise auch gefährlich. Und ich bin eigentlich dankbar, dass ich alles ganz gut überstanden habe und habe immer noch Spaß an der Auseinandersetzung. Also jetzt auch in der Ukraine-Debatte. Ich habe ja viele Talkrunden erlebt, wo man so einer gegen vier oder fünf, je nachdem. Und das hat mir auch innerlich so ein bisschen Freude gemacht, gebe ich zu.
Auch Kampfsport und die Diskussion. Und jetzt freuen wir uns alle darauf, dass Sie gleich Ihren Talk halten werden. Warum ist strategische Führung Kampfsport? Vielen Dank, dass Sie mitmachen, Erich Fahrt.
Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich kann Sie zwar kaum erkennen, weil das alles so ein bisschen amerikanisch hier abläuft mit Bestrahlung, aber ich hoffe, ich bin gut hörbar, verstehbar und begrüße Sie als Freunde des Kampfsports. Also die Idee zu diesem Thema ist mir gekommen, weil Helmut Schmidt das mal gesagt hat, Politik ist Kampfsport. Und ich habe es eigentlich in den Jahren in der Politik, ich bin ja als Militär insgesamt 13 Jahre in der Politik gewesen. Ich habe bei meiner Verabschiedung aus dem Kanzleramt, da hatte die Bundeskanzlerin eingeladen, zum Schluss gesagt, wenn ich als Leutnant gewusst hätte, dass ich mal 13 Jahre meiner Dienstzeit in der Politik verbringe, hätte ich damals bestimmt die Uniform wieder ausgezogen, mir weggelaufen. Und trotzdem hat es einem natürlich hohen Erfahrungsschatz gebracht. Die Verbindung von Politik und Militär habe ich dort eigentlich erst gelernt. Was hat das mit Kampf zu tun? Ja, natürlich, Strategie ist immer ein Mittel, politische Ziele zu erreichen. Und als Stratege ist man immer in der Auseinandersetzung mit einem anderen, der andere politische Ziele hat, eine andere Strategie hat. Und mindestens zwei, deswegen hat Clausewitz Krieg ja auch mal als Zweikampf bezeichnet, als erweiterten Zweikampf, da stoßen mindestens zwei konträre politische Willen aufeinander. Das haben sie ja auch konkret bei dem Ukraine-Krieg und in vielen anderen Beispielen. Das heißt, es geht immer um Interaktion und Kommunikation mit dem Gegner. Das kann ein Wettbewerber auf dem Markt sein, in der Wirtschaft. Das kann ein politischer Konkurrent sein und das kann auch natürlich der Feind sein im Krieg. Also heute ist das für uns Russland, die Auseinandersetzung des Westens mit Russland, mit China, mit Nordkorea, mit dem Iran. Alles das, was sich da abspielt, ist Kampf irgendwo gegeneinander. Es gibt einen Informationskrieg auch, der Narrative, die aufeinanderstoßen, der Werte, die aufeinanderstoßen. Also diese ganze Auseinandersetzung läuft auf verschiedensten Ebenen ab und die oberste Ebene ist im Grunde genommen die strategische Ebene. Ja, wie läuft Strategie in Deutschland ab? Also ehrlich gesagt, wir haben natürlich eine nationale Sicherheitsstrategie, aber das brauchen Sie nicht zu lesen. Das ist ein Konsenspapier, da steht vieles Schöne drin, kann man alles unterstreichen. Das ist im Prinzip auch das, was in der europäischen Sicherheitsstrategie steht, in der NATO-Strategie steht, ist ein Kompendium. Da steht auch viel über feministische Außenpolitik und Freunde dieser Politik, die finden sich da wieder. Es ist abgestimmt zwischen vielen Ministerien und das ist aber noch keine Strategie, das ist erstmal ein geduldiges Papier. Ich sage das immer bei Unternehmern auch, Strategie ist hört nicht damit auf, dass ich einen Businessplan habe und eine Umsetzung. Strategie beginnt erst im Wettbewerb, in der Auseinandersetzung mit anderen Strategien. Helmut von Moltke, der preußische Generalstabschef im 19. Jahrhundert, hat das mal gesagt, jeder Operationsplan, jeder Plan gilt nur so lange bis zum ersten Zusammentreffen mit dem Feind. Danach beginnt die Improvisation, das System der Aushilfen, so wie er es mal genannt hat, die Eigendynamik dieser Auseinandersetzung. Der Boxer Mike Tyson, er ist vielleicht kein großer strategischer Kopf, aber er hat mal eine Sache gesagt, die wirklich stimmt. Er hat mal gesagt, everybody has a plan or a strategy until he gets a punch on his mouth. Right? Also da wird das auch wieder deutlich, dieses agonale Prinzip in der Strategie. Ja, wie machen wir Strategie in Berlin? Ich habe das 8 Jahre im Bundeskanzleramt erlebt. Eigentlich muss ich Ihnen sagen, ist da nicht viel Strategie. Sie kommen da morgens rein und gehen abends raus. Und ich habe mir manchmal gesagt, das ist so wie man geht in eine Waschmaschine, die sieht ja auch aus wie eine Waschmaschine, und zwar immer in den Hauptwaschgang, wird ja durchgezogen, und abends ist man immer ein bisschen anders als morgens. Man hat eine Menge gemacht, man hat reagiert. Es ist ein Agieren unter immensen Zeitdruck, und es sind dann natürlich auch, die Kunst besteht darin, tatsächlich innerhalb kürzester Zeit die Dinge so zusammenzufassen, dass sie praktisch politisch entscheidungsreif sind. Vor Kabinettssitzungen oder wenn die Kanzlerin mit irgendeinem redet, dass man sie entsprechend dafür eben auch vorbereitet. Und dann haben wir natürlich das Kabinett. Ich war oft in den Kabinettssitzungen als Vertreter des Abteilungsleiters dort drin und habe das mitbekommen. Da ist auch eine gewisse strategische Ebene natürlich. Und wenn es um Sicherheitsfragen geht, ist es eben immer so, dass der Kanzler sich dann mit dem Außenminister, Innenminister, Justizminister je nach Lage, je nach Thema auch abstimmt. Und da findet so was wie Strategie statt. Und dann haben wir ein super Gremium im Kanzleramt, das ist der Bundessicherheitsrat. Ich war 8 Jahre lang ja Sekretär dieses Gremiums, und da sitzen ja alle BSR-Ministerien zusammen unter Vorsitz der Bundeskanzlerin. Und da kann man eigentlich ressortübergreifend strategische Beratung machen. Das Ganze läuft geheim. Ist aber, das Problem ist, es ist nicht immer geheim, weil es sickert immer etwas durch. Das ist dann politisch interessengeleitet auch, je nachdem. Ist nicht immer einfach, das geheim zu halten. Aber im Prinzip ist es ein Ausschuss eines Kabinetts, also des Bundeskabinetts, wo man sowas wie Strategie machen kann in Deutschland. Und wir hatten mal in der Zeit von Merkel, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie das in ihren Memoiren beschrieben hat oder nicht, aber wir hatten damals auch schon die Diskussion, sollen wir eine nationale Sicherheitsstrategie machen? Und ich kann mich noch erinnern, als sie sagte, ich denke, ich kann das jetzt sagen, es ist ja lange her, ich weiß nicht, so ein Papier zu schreiben, was steht da schon drin? Und wenn wir das reinschreiben, was wirklich anliegt, dann kriegen wir jede Menge Ärger, weil jeder kriegt das mit. Lass uns lieber nicht so ein Papier schreiben, lass uns Strategie machen. Und das ist eigentlich richtig. Da steckt sehr viel Weisheit drin. Denn eine gute Strategie muss nicht immer öffentlich sein. Ich weiß nicht, ob Öffentlichkeit, also viele gute Strategien sollte man geheim halten, nicht? Auch im privat-persönlichen Bereich. Und das gilt auch für die internationale Politik. Also ich sage mal, wenn man strategische, weitreichende Entscheidungen vorbereitet, sollte man nicht unbedingt direkt in die Medien gehen, sondern erstmal untereinander die besprechen, in solchen Gremien wie dem Bundessicherheitsrat. Macht meiner Meinung nach ein gutes Gremium. Wir brauchen keinen nationalen Sicherheitsrat. Ich weiß nicht, das wird jetzt wieder im Bundestagswahlkampf sicherlich gefordert werden, aber eigentlich haben wir das Gremium. Wir müssen nur sehen, dass wir es auch nutzen, dass wir es auch oft, dass oft Beratungen dort stattfinden, wo Gesamtstrategie letztlich entworfen werden kann, national. Aber das Ganze hat Grenzen in Deutschland. Wir haben es nicht so einfach wie in Amerika. Da kommt ein Präsident, der sagt, da geht's lang, und dann ist im Prinzip alles klar. Sondern wir haben ja immer Koalitionsregierungen. Wir haben jetzt ja im Moment die Ampel, die viel kritisierte. Das sind 3 verschiedene Parteien. Und sie müssen ja als Kanzler diese 3 verschiedenen Akteure auch zusammenhalten. Das kann ja dem Merz jetzt wieder passieren. Vielleicht hat er das Glück und hat nur einen Partner, ist etwas entspannter. Aber das ist auch ein Thema, ne? Sie müssen die Regierung als Kanzler zusammenhalten. Und ich habe das oft erwähnt, wenn man im Kabinett sich über irgendwas nicht einigen kann, dass dann die Kanzlerin am Wochenende, meistens am Sonntag, gibt es den Koalitionsausschuss, wo man dann nochmal grundlegend mit dem Koalitionspartner über strategische Fragen redet und sich austauscht. Und dann ist es natürlich auch so, was Strategie in Deutschland erschwert, diese Koalitionsregierungen, der Koalitionspartner ist in der Regel der Vizekanzler und der Außenminister als Beispiel. Und der Außenminister achtet immer drauf, egal welcher Couleur der ist, also spielt die Farbe der Partei gar nicht keine Rolle, dass das Kanzleramt nicht zu mächtig ist. Also ich habe das selber erlebt, wenn, als ich noch im Kanzleramt war, war Merkel wirklich mächtig und hatte das Sagen. Und da war immer eine gewisse Animosität, ne? Und wenn wir uns da Themen, also in den Bundessicherheitsrat reinholten, begab es immer Stress mit dem Vizekanzler und seinem Ministerium. Das mochte der nicht. Das war auch früher so schon bei Genscher und Kohl, und das war eigentlich immer so. Das erschwert ein Stück weit auch so gesamtstrategische Führung, hat aber auch den Vorteil, dass man immer im Austausch ist, dass man auch immer andere Meinungen hört. Also da, wo Strategie wirklich sehr gut funktioniert auf dem Papier, das sind die Vereinigten Staaten, wo dann wirklich von dem Präsidenten im militärischen Bereich über die Joint Chiefs of Staff klare Direktiven in den militärischen Bereich reingehen und dann wird das tatsächlich auch so gemacht. Das hört sich alles toll an, aber man muss eben auch sehen, es gab auch fatale Fehlentscheidungen der amerikanischen Außensicherheitspolitik. Denken Sie nur an die Entscheidung 2003, Irakkrieg. Mit den Massenvernichtungswaffen, ja, wo die Geheimdienste letztlich pro domo gearbeitet haben, für die Regierung in Anführungsstrichen nicht mehr objektive Analysen geliefert haben und wo diese Balance of Power irgendwie verloren gegangen ist und wo dann alle dem Präsidenten nachmarschiert sind. Also es ist immer so ein Präsidialsystem, so eine straffe zentralistische Organisation ist nicht immer eine Garantie dafür, dass es vernünftige strategische Entscheidungen gibt. Aber das Ganze in Deutschland ist ein Kernerarbeit und der Kanzler oder die Kanzlerin ist da auch immer im Zentrum dieses Geschehens. Und das Kanzler zu sein, ist wirklich ein harter Job, sag ich Ihnen. Für mich ist immer faszinierend. Ich war ja auch 5 Jahre im Bundestag in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion als Referent. Ich fand das immer faszinierend, dass jeder Abgeordnete von sich glaubte, er könne auch Kanzler. Das hat mich immer fasziniert. Und das ist ja eigentlich auch gut so. Das sind starke Volksvertreter, die sagen, ja, ich kann das auch. Aber wenn man sich das Leben eines Kanzlers ansieht, diese ganzen Abstimmungsprozesse, um strategisch entscheiden zu können, die sind unendlich schwer. Und für einen Kanzler ist viel wichtiger, weniger wichtiger, alle möglichen strategischen Konzepte zu kennen. Der muss zum Beispiel, ich sag mal, körperlich, wir reden ja von Kampfsport, schon ziemlich belastbar sein. Also ich bin bestimmt körperlich fitter als Angela Merkel, behaupte ich mal. Aber ich könnte nicht 4 Wochen lang diesen Job durchhalten. Ich sag's ehrlich. Wissen Sie warum? Weil Sie sind durchgeplant von morgens 6 Uhr bis Mitternacht. Sie haben permanenten Schlafentzug. Das heißt, Sie müssen politisch agieren unter permanentem Schlafentzug. Jeder Kanzler. Und deswegen habe ich eine Hochachtung vor jedem, der diesen Job gemacht hat. Es gibt also Jetlags haben Sie natürlich auch. Auslandsreisen, aber und sie haben keine Zeit zum Chillen, ja, oder irgendwo zum Schlafen, nicht? Die Kanzlerin hat nie geschlafen in ihrem Bett im Regierungsflieger, hat immer gearbeitet, auch letztlich auf den Flügen wurde gearbeitet. Und das ist eine immense körperliche Belastung, nicht? Und du musst auch in der Lage sein, das gehört dann auch zum Thema Strategie in der Praxis, stundenlang sitzen zu können, Sitzungen leiten zu können, mit Schlafentzug umgehen zu können. Und sie hat das Ganze aus meiner Sicht so gut gemacht, also sie brauchte nicht viel Schlaf und die war auch in der Lage und sie war auch da gefürchtet. Eine ganze Nacht konnte die durchmachen bis morgens um 7 und war immer noch fit und frisch und sehr oft bei internationalen Konferenzen haben dann die Leute gesagt um 4 oder 5, die wollten einfach nur ins Bett und haben gesagt, okay, wir machen alles, was Merkel will. Ja. Und das ist auch wichtig, ne, dass man sowas kann. Und das ist viel wichtiger. Natürlich die intellektuellen Fähigkeiten. Sie war auch sehr bekannt dafür. Ich glaube, das war ihre schärfste Waffe. Das schreibt sie ja nicht in ihren Memoiren, aber ich habe das ja erlebt. Das war ihr messerscharfer Verstand. Du musst ja auch als Kanzler 16 Ministerien die politischen Themen parat haben, beurteilen können. Also nicht ins letzte Detail, aber sie konnte das auch ins letzte Detail. Und sie wollte auch bis ins letzte Detail informiert werden. Das war bei Schröder anders. Der hat eher machen lassen, aber den Überblick und ich sag mal die zentralen Themen musstest du drauf haben. Es ist also eine immense intellektuelle Herausforderung, das strategisch zusammenzuführen. Und dann musst du natürlich auch psychisch hammerhart sein. Ich weiß noch, der einer der ersten amerikanischen Botschafter, die ich erlebt habe, Phil Murphy, der ist jetzt Gouverneur in New Jersey in den USA, der hatte mal den ersten Bericht über Merkels Kanzlerschaft nach Washington in das State Department telegrafiert beziehungsweise kommuniziert und das kam später bei WikiLeaks raus und da hat er Angela Merkel als Mrs. Teflon bezeichnet. Also an ihr perlt alles ab. Du kannst machen, was du willst. Und das beschreibt ein bisschen diese psychische Härte, die man haben muss. als politischer Führer, egal wo. Das gilt für Putin wie für Erdogan oder, ich habe die ja auch alle, die Kerle live erlebt, oder für andere, auch für Sarkozy oder Bush oder Obama. Du musst eine richtig psychische Stabilität haben, weil jeden Tag sägt einer an deinem Stuhl. Ne? Du hast immer einen, der auf diesen Stuhl will. Ne? Du hast mit Intrigen zu tun und mit Verrat in der Partei, ne? Und was weiß ich. Und du musst ja letztlich nicht nur die Fraktion, sondern auch die Partei hinter dir halten. Du brauchst Macht, sonst kannst du Strategie gar nicht machen. Das geht gar nicht. In dem Moment, wo der eine Lame Duck ist, so wie Scholz jetzt, der kann das alles vergessen. Da gibt's keine Strategie mehr. Der kann ja nur hoffen, jetzt beim nächsten Wahlkampf, dass er da eben Land gewinnt. Und das ist natürlich abhängig immer auch von dem Wahlverhalten. Auch die Stärke von politischen Persönlichkeiten wird daran gemessen letztlich, und das weiß natürlich die Gegenseite immer, über die Botschaften, genau wie im Moment, wie der drauf ist, ne? Wie viel Zustimmungswerte er bei der Bevölkerung hat, wie hoch seine Chancen sind, wiedergewählt zu werden und all diese Dinge. Und wenn du ein Lame Duck bist, kannst du strategische Führung auch vergessen, ne? Dann bist du nur noch so wie Scholz eigentlich auch, so kommt er mir jetzt vor auf den letzten Wochen, dass er einfach nur noch da durchkommen will, bis dann am 23. Februar wieder eine neue Lage entsteht. Aber das Gute am System, an den Wahlen, an der Demokratie ist eben, dass Führung immer ausgetauscht wird. Es ist eigentlich vollkommen egal, welche Partei ans Ruder kommt. Ich sehe das total entspannt. Wenn man lange in der Politik gearbeitet hat, irgendwo eine Regierung hat immer einen, ich sag mal, eine linke, rechte Grenze des Handelns, in der sie sich bewegen muss. Ja, ob dann linker oder rechter drauf sitzen, grüner, blauer, was weiß ich. Es ist letztlich sekundär. Das muss funktionieren, der Apparat muss laufen. Und wenn es gut läuft, kannst du eben viel für das Land auch bewegen. Und deswegen sind Wahlen für mich auch wichtig, weil da muss einfach mal das Personal ausgetauscht werden. Das ist auch nötig. Die sind auch irgendwann ausgebrannt. Die Kanzler sind ausgebrannt, die Berater sind ausgebrannt. Und irgendwann muss was Neues kommen. Und das alles, wenn ich das etwas praxisnah aufgezogen habe, bedeutet strategische Führung. Das muss man einfach im Hinterkopf haben. Und das, was im Koalitionsvertrag steht, muss hinterher gar nicht in der Praxis greifen, weil die weltpolitische Lage sich ja daran gar nicht richtet. Wir wissen doch auch heute nicht, was im März nächsten Jahres los ist. Vielleicht sind wir im Krieg mit Russland, dann haben wir ganz andere Themen. Und vielleicht sind wir es auch nicht, dann haben wir wieder andere Themen. Und also letztlich dieses Agieren, aber Strategie braucht man. Wir brauchen vor allen Dingen mit Blick auf den Ukraine-Krieg eine Strategie. Und mir fehlt die immer bei den Waffenlieferungen, die wir geleistet haben. Ich habe darüber auch zwei Bücher geschrieben dieses Jahr, die liegen da draußen. Auch eins, was diese Woche rausgekommen ist, dass es eben nicht reicht, nur Waffen zu liefern, sondern man braucht ein politisches Konzept, ein strategisches Konzept. Man muss letztlich flankieren, Militärhilfe auch mit Verhandlungen einfach. Wenn man weiß, man kommt militärisch aus dem Konflikt nicht raus, und das weiß man seit Monaten, dass das nicht funktioniert, dann muss man gucken, wie man eine Strategie entwickelt, dass man über die Militärhilfe eben auch aus dem Konflikt rauskommt, dass man ein politisches Konzept macht, dass man sich die Frage stellt, was ist nach dem Krieg eigentlich los? Dass man einfach eine Vorstellung entwickelt und dass man vor allen Dingen miteinander redet. Zur Strategie gehört zwingend Empathie. Also ich kann meinen Feind nicht besiegen, wenn ich nicht empathisch bin. Das ist ein Widerspruch. Es heißt nicht Mitgefühl, sondern einfach sich in ihn hineinversetzen. Was sind seine Motive? Warum führt er den Krieg? Warum macht er dies? Warum macht er das? Wenn ich nicht empathisch bin, kann ich ihn strategisch gar nicht begegnen. Kann ich gar nicht mit ihm verhandeln und mit ihm reden. Es gehört Empathie dazu und natürlich auch diese Verbindung von militärischer Stärke und Dialog, Interessenausgleich und Verhandeln, sprechen miteinander. Das, was ich oft gehört habe in der Ukraine-Debatte, mit Putin kann man nicht reden, das ist einfach, ich sag's mal ein bisschen locker, Bullshit, weil man muss miteinander reden. Und das geht auch. Und er redet auch miteinander, weil auch in diesem Krieg wird miteinander kommuniziert. Ich weiß, dass es eine Hotline gibt zwischen, Gott sei Dank, zwischen dem Weißen Haus und dem Kreml. Auch eine Hotline zwischen den Armeehauptquartieren, eine Hotline zwischen den Geheimdiensten und natürlich auch mit dem Bundeskanzleramt in den Kreml. Und deswegen ist es wichtig in der strategischen Führung im Grunde genommen, dass man immer auch den Gegner, den Widersacher, den Herausforderer verstehen lernt, was seine Motive sind. Sonst kann man gar nicht mit ihm umgehen. Und das konnte Merkel eigentlich sehr gut. Deswegen ist sie international auch sehr geachtet. Ich bin sicher, ihre Memoiren wird man in Deutschland sehr kritisch sehen. Wahrscheinlich wird man sie mehr kritisieren als loben. Das machen wir im Deutschen perfekt mit unseren Ex-Kanzlern. Das haben wir bei Schröder gemacht, bei Kohl gemacht. Das machen wir auch bei Merkel. Aber sie hat international sicherlich eine große Reputation. Das kann ich schon sagen. Und Deutschland war auch geachtet und angesehen. Und das müssen wir auch wieder ein bisschen reaktivieren. Damit möchte ich meinen Vortrag beenden. Vielen Dank.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!